NDR Blue Nachtclub. Überpop.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nachtclub über Pop. Hier bei NDR Blue mit Birgit Reuter alias Biggie Pop am Mikrofon. Das Thema heute: Verschwinden die Bands. Immer weniger große Bands tauchen in den Charts auf. Laut GfK kamen in den 1990er Jahren noch 37% der Songs in den deutschen Single-Charts von Musikgruppen. In den 2000ern waren es 34%. In den 2020ern liegt der Anteil bei nur noch 6%. Und in den Clubs und Konzerthallen sind vermehrt Soloartisten mit einzelnen Instrumenten zu erleben. Vor allem Sänger und RapperInnen mit Drumkit und Laptop sind auf dem Vormarsch. Und wenn dann eine ganze komplette Band zu sehen ist, kommen da immer häufiger doch einzelne Instrumente auch vom Band. Warum ist das so? Geschieht das aus Kostengründen und oder weil manche Musik eben heutzutage einfach eher produziert als kollektiv erprobt wird? Findet da ein Paradigmenwechsel statt innerhalb der Musikbranche? Und was bedeutet das für das Konzerterlebnis, die Musikrezeption, die gesamte Branche, den Nachwuchs und auch den Instrumentenhandel? Über all diese Fragen und noch viel mehr spreche ich bei der heutigen Ausgabe des Nachtclub über Pop mit meinen zum Glück wunderbar meinungsstarken Gästen, und zwar mit Musikerin Miu, bürgerlich Nina Graf. Die setzt sich auf ganz verschiedenen Ebenen für bessere Bedingungen in der Musikbranche ein. Und zu Gast ist ebenfalls Tino Lange, Musikredakteur beim Hamburger Abendblatt und äußerst passionierter Konzertgänger. Los geht's aber erstmal mit Musik. Hier ist Glorybox von Portishead.
So tired of playing, playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress.
Eine Nummer aus dem Jahr 1994, Glory Box von Portishead vom legendären Album Dummy. Trip-Hop-Pioniere aus Bristol hier beim Nachtclub Überpop mit Biggie Pop am Mikro. Und es geht um das Thema Verschwinden die Bands. Darüber spreche ich mit zwei tollen Gästen und zwar mit Musikerin Miu. Sie ist zudem noch Songschreiberin. Sie ist in verschiedenen großen Besetzungen zu erleben. Darüber werden wir auch sprechen. Sie ist Sprecherin, Podcasterin, Kulturmanagerin, Coach, Dozentin und vor allem auch Lobbyarbeiterin und Streiterin in der Musikbranche für den Hamburger Verein Rock City und den Verband Pro Musik. Hallo Miu.
Hallo.
Und wir haben Tino Lange, Musikredakteur beim Hamburger Abendblatt. Und ich glaube, ich kenne kaum jemanden, der so viele Konzerte im Jahr anschaut, erlebt, beschreibt. Hallo Tino.
Ahoi Biggie. Hi Miu.
Tino, bleiben wir mal direkt bei dir. Wie viele Konzerte schaust du dir so im Jahr an? Wie viel waren es zum Beispiel letztes Jahr?
An die 80. Manche natürlich nur so kurz im Vorbeigehen, wie beim Reeperbahn-Festival oder halt eben auch mal privat. Aber so, ich sag mal, auf professioneller Ebene waren es so ungefähr 80, ja.
Ja, eine ganz schöne Summe kommt da zusammen. Da können wir gut über unser heutiges Thema reden. Miu, würdest du sagen, du spielst mehr Konzerte selbst? Du bist ja auch wahnsinnig aktiv. Oder du siehst mehr Auftritte von anderen Bands, MusikerInnen?
Also ich spiele ja selbst im Jahr schon so um die 50 Gigs und dann schaffe ich nicht auch noch 50 Konzerte. Also das heißt, es sind weniger Konzerte, die ich sehen kann, als dass ich spiele. Aber natürlich besuche ich auch Konzerte grundsätzlich und es sind immer im Jahr einige, klar.
Und du hast uns den Song Glory Box von Portishead mitgebracht, weil hier beim Nachtclub Überpop ist es ja schöne Tradition, dass die Playlist von den Gästen kommt. Wie ist der hier zum Thema Verschwinden die Bands in die Sendung gekommen?
Ich finde, dass Portishead ein ganz, ganz spannendes Beispiel für eine Band ist, die aus Leuten besteht, wenn die einzelnen Personen zusammenkommen, dass was ganz Neues und Spannendes entstehen kann. Und alle Beteiligten bei Portishead bringen irgendwie so eine eigene Soundästhetik mit, also angefangen von Beth Gibbons in ihrem Gesang und ihrem fragilen Style, den sie da halt so hat. Und auch das ganze Soundgewand, was ja schon ein bisschen revolutionär zu der Zeit war. Und ich wage zu behaupten, dass das als ein Einzelartist wahrscheinlich nicht rausgekommen wäre bei denen, sondern dass ein schönes Beispiel dafür ist, was passieren kann, wenn sich Leute zusammenschließen und sagen, wir wollen hier jetzt mal was entwickeln und machen.
Also das Ganze ist dann mehr als die Summe der einzelnen Teile. Es gibt eine bestimmte Bandmagie. Und bevor wir über das Verschwinden von Musikgruppen sprechen wollen, lasst uns doch erstmal ein bisschen schwelgen. Welche Band hat dich denn so geprägt, Tino, in deiner musikalischen Sozialisation? Wo hattest du vielleicht als Teenager so ein Aha-Erlebnis?
Ja, vor allem natürlich in der Plattensammlung von meinem Vater, wo ich mir vor allem Beatles und Black Sabbath rausgeholt habe. Das sind auch wahrscheinlich bis heute immer noch die meistgespielten Acts in meinen Playlisten, aber auch modernere Bands wie Queens of the Stone Age und nicht nur Rock, auch Jamiroquai hat mich über Jahre geprägt. Das sind so die großen vier, würde ich sagen.
Alles klar. Da würde ich direkt nachhaken. Jamiroquai, ist das für dich ein Einzelartist oder eine Band?
Nein, für mich war das immer eine Band. Ich habe auch meistens eher nicht so auf JK geachtet, wenn er gesungen hat, sondern ich habe die auch oft auf Konzerten gesehen. Und vor allem in der Anfangszeit habe ich mich sehr auf Stuart Sander konzentriert, den Bassisten, weil er einfach unglaubliche Sachen gespielt hat und mich auch dazu gebracht hat, selber auch mit dem Instrument anzufangen.
Und es geht ja auch darum, dass Einzelartists auf dem Vormarsch sind. Hast du da jemanden im Kopf, wo du sagen würdest, ja, das ist auch klar, dass das eine Einzelperson ist, da gehört auch gar nichts drumherum?
Also da muss man schon bei mir weit zurückgehen, in die 80er. Das waren so meine ersten Kassetten, die ich hatte. Das war Michael Jackson.
Okay, gut, der hat ja auch im Team gearbeitet, würde ich mal sagen.
Klar. Aber Chris Jones
er und war, natürlich seine Band. Aber er war genuin vorne als Einzelartist. Miu, wie ist das bei dir? Welche Band hat dich schon immer begeistert und welcher Soloartist?
Oh, ich komme ja vor allem aus dem Gesangsfach. Das heißt, ich habe mich lange Zeit vor allem eigentlich eher auf die vokalistischen Fähigkeiten beschränkt oder sagen wir so, das hat mich eigentlich vor allem begeistert. So. Und ich liebe Künstler wie Robbie Williams, ich liebe Künstlerinnen wie Christina Aguilera, Adele, Amy Winehouse. Das sind Acts, die mich lange begleitet und begeistert haben. Pink fand ich zu einer Zeit auch wahnsinnig toll, vor allem als Linda Perry sie produziert hat. Und bei den Bands ist das eigentlich gar nicht so, ja, also ich war gar nicht so bandaffin zu einer Zeit, weil ich vor allem eigentlich mich auf den Gesang so konzentriert habe, muss ich sagen. Aber das Zusammenspiel mit der Band, das kenne ich natürlich selber von mir und das ist natürlich total wichtig und toll.
Wir hören jetzt erst nochmal einen weiteren Song, den Tino mitgebracht hat, und zwar 21 Pilots mit Heathens. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Wait for them to ask you who you know. One Pilots mit Heathens hier beim Nachtclub über Pop. Der Song stammt vom Soundtrack zum Film Suicide Squad aus dem Jahr 2016. Und 21 Pilots sind ein Duo aus den USA. Mitgebracht hat den Song Musikjournalist Tino Lange. Der ist hier im Studio zu Gast, zusammen mit Musikerin Miu. Und es geht um das Thema, verschwinden die Bands aus den Charts? Verschwinden sie von den Bühnen? Miu, wie ist da so deine Beobachtung? Wir haben ja gerade im Intro schon gehört, in den Single-Charts sind immer mehr Solo-Artists am Start, also im Moment Jazik, Zartmann, Nina Schuber. Wie sind da so deine Beobachtungen, wenn du Musik hörst, streams, live erlebst?
Also ich beobachte, dass Musikschaffende schon total gerne miteinander zusammenarbeiten, auch würden. aber dass das Aufrechterhalten, Pflegen und nach vorne bringen von Bands einfach super, super schwierig ist. Das birgt halt total viele persönliche Herausforderungen im Zusammenarbeiten, Zusammenleben, aber auch einfach wirtschaftlich, wenn man überlegt, okay, man teilt alles immer ganz, ganz brüderlich, vor allem auch am Anfang, dann ist das halt einfach super schwierig, das irgendwie auf die Straße zu bringen und vor allem in der Anfangszeit, wenn irgendwann alles erfolgreich wäre, wäre das ja toll. Und so sieht man eine Tendenz dazu, dass es so Mikro-Keimzellen gibt, sag ich mal, aus 1 bis 2 Personen, die wirklich mit Leidenschaft versuchen, ein Künstlerprojekt nach vorne zu bringen und dann ja sozusagen weitere Musikschaffende oder künstlerische Dienstleister um sich herum zu scharren und zu buchen, wenn das halt irgendwie geht. Aber diese Personen dann halt nicht die Verantwortung einer Band tragen, sondern in mehreren Projekten unterwegs sind. Das ist die Beobachtung, die ich so mache.
Das heißt, es ist alles temporärer, aber auch kurzfristiger und mehr patchworkartiger zusammengestellt. Aber so das Bandkonzept zusammenzuhalten, war ja wahrscheinlich vor Jahrzehnten auch schon nicht so einfach. Jetzt scheint es aber schwieriger zu werden. Tino, was sind da deine Beobachtungen?
Na, es ist nicht schwieriger, es ist unnötiger geworden aus, ich sag mal, kommerzieller Sicht. Ich meine, in den 60er Jahren auch die Einzelkünstler hatten natürlich dann bei den Aufnahmen dann bei Motown zum Beispiel halt die Funk Brothers als Hintergrundband oder Wrecking Crew. Prince hatte seine New Power Generation und heutzutage brauchen Solokünstler halt eben keine Band um sich, um halt eben ihre Musik zu präsentieren. Deswegen habe ich auch 21 Pilots mitgebracht, weil das war ja ein fetter Song, ne? Also richtig füllig, aber es sind einfach nur 2. Und live bei Konzerten, ich habe sie jetzt vor ein paar Wochen in der Barclays Arena gesehen, ist es genauso. Da ist halt eben ein Schlagzeuger, Josh Stone auf der Bühne und ein Sänger, Tyler Joseph, der in einem Song mal E-Bass spielt, im nächsten E-Gitarre, im nächsten dann Ukulele, im nächsten dann halt eben Piano. Aber alle anderen Instrumente sind trotzdem immer da. Die kommen als Backing-Track sozusagen vom Band dazu. Früher hätte man da noch einen Bassisten und einen Gitarristen zusätzlich gebraucht, heute kein Problem. Einfach auf dem MIDI-Board auf Play drücken und ab dafür.
Das heißt, die technischen Voraussetzungen haben sich komplett gewandelt, aber inwiefern spielen die Kosten da auch eine Rolle, Mio?
Ich glaube schon eine nicht unerhebliche. Also ich kriege das ja mit aus meiner Lehrtätigkeit an der Hochschule, wenn ich so junge Musikschaffende beobachte. Als ich vor 10 Jahren oder 12 Jahren angefangen habe mit Musik machen, hat man noch gesagt, naja, spiel dich halt hoch. Und man kann jetzt sagen, dass junge Musikschaffende ganz oft sagen, boah, ich würde mir mal voll wünschen, eine Tour zu spielen. Weil einfach das Touren so teuer geworden ist und das Spielen und eben auch, ich sag jetzt mal, Instrumentalisten mittlerweile auch in der Realität angekommen sind, das Musikmachen schon ein bisschen geschäftsmännischer zu sehen und zu sagen, okay, ich spiele mehreren Projekten und ich brauche immer auch eine bestimmte Gage, was total legitim ist, aber diese Art von Tickle-Down-Effekt, die kommt dann auf den Einzelkünstler sozusagen an, der das wirtschaftliche Risiko stemmen muss, überhaupt irgendwie Leute auf eine Bühne zu stellen. Und das geht im ersten Schritt meistens nicht mit dann 3, 4, 5 Leuten. Und wir sehen eine Tendenz, dass viele junge Artists, und das ist immer salonfähiger, wird zu sagen, naja, ich will hier irgendwas machen, ich möchte spielen, dann nehme ich jetzt erstmal einen Laptop mit und vielleicht spiele ich selbst noch ein bisschen Gitarre, wenn ich gut bin. Und das wird immer salonfähiger.
Ja, und das Live-Geschäft ist ja im Endeffekt auch das, wo das Geld verdient wird. Andererseits sind da auch die ganzen Kosten explodiert, gerade nach Corona. Plus man hat dann diesen ganzen zögerlichen Vorverkauf, was natürlich dann gerade NewcomerInnen noch unsicherer macht. Tino, wenn du jetzt so auf Konzerte gehst, auf deine 80 Konzerte im Jahr, wie ist da mittlerweile so das Verhältnis von Einzelartists und größeren Bands? Vielleicht jetzt auch gerade in den kleinen und mittleren Clubs?
Also in den kleinen und mittleren Clubs ist natürlich immer noch das Bandgenre hauptsächlich im Vordergrund. Aber wenn wir jetzt halt in den großen Mainstream-Bereich, also bei Konzerten jetzt Sporthalle aufwärts, Barclays Arena, Inselpark Arena gehen, da sind tatsächlich immer mehr Solo-Acts, die da den Ton angeben. Beispielsweise Apache 207, der steht komplett alleine auf der Bühne. Irgendwo im Hintergrund ist noch so ein Anstands-DJ, aber der macht die ganze Show alleine. Oder Shirin David genauso vor wenigen Wochen. Die hatten so ein Tanzensemble, aber da sind keine Musiker, kein DJ, gar nichts. Musik kommt alles vom Band. Sie singt natürlich dann noch live. Aber Musiker, die Musik machen, das ist einfach nicht mehr da. Stattdessen wird die ganze Kohle, die im Vorverkauf verdient wurde, in Konfetti gesteckt, in LED-Panels, in Podeste, in Pyros, das volle Programm. Da wird immer mehr Kohle reingesteckt und die Konzerte werden auch immer aufwendiger. Bestes Beispiel ist halt Taylor Swift, was da aufgefahren wurde. Und wenn man jetzt 30 Jahre zurückguckt, ich habe damals Michael Jackson im Volksparkstadion gesehen, das war ja im Vergleich ein Stadtfestkonzert.
Also, wir halten fest, erstmal eher weg von der Band, mehr hin zur Show. Mio, wir hören jetzt einen Song von dir, nämlich Dark Place. Da würde mich im Vorhinein interessieren, mit welchen MusikerInnen hast du den aufgenommen? Ist das ein Solo-Song? Und überhaupt, wenn du auf die Bühne gehst, welche Konstellationen hast du da am Start?
Also Mio ist ein Solo-Projekt, aber hat ein festes Kollektiv, mit dem ich schon seit Ewigkeiten zusammenarbeite oder auch mit unterschiedlichen Leuten. Also ich bin, glaube ich, das Beispiel eines Solo-Artists, über das wir hier reden, nur ohne Playback. Und ich habe den Song geschrieben mit Kai Petersen und Magnus Landsberg, mit denen ich schon ganz, ganz lange zusammen spiele und arbeite. Und wir haben tatsächlich auch die Instrumente alle zu dritt selbst eingespielt. Ich habe den Song aber gestern live arrangiert mit meiner Band, mit der ich dann live unterwegs bin. Also das passiert dann halt auch. Also die Entstehung des Songs sozusagen war in einer kleinen Songwriting-Session, wie das immer üblicher wird sozusagen, weil man halt auch organisatorisch guckt, dass man halt irgendwie in kleinen Bereichen ist und weil man nicht halt ständig einen Proberaum halt dann für mehrere Tage mietet, um zu gucken, dass da irgendwas bei rauskommt, sondern weil es halt kleine, schlanke Produktionsverhältnisse gibt. Und arrangiert habe ich den aber für ein Quintett.
Und erzähl gerne, wovon handelt Dark Place?
Dark Place geht darum, wie es ist, wenn sich zwei Menschen, die sich eigentlich mal sehr, sehr nahe standen, voneinander entfernen, weil eine Person sich einer Realität hingibt, die für die andere immer weniger passiert, also weniger passt. Das ist jetzt sehr allgemein ausgedrückt. Wenn man das deutlicher ausdrücken möchte, geht es in Dark Place darum, wie man sich voneinander entfremdet, wenn man jemanden kennt, der einem nahesteht und der findet Verschwörungstheorien ganz toll.
Mhm. Haben wir auch alle vermutlich die ein oder andere Erfahrung gemacht, gerade während der Corona-Zeit. Das hören wir uns jetzt an. Die Single ist ganz neu erschienen und zwar am 25. April, also erst wenige Tage. Mio mit Dark Place. You confess kindness with weakness. If you tell me there's a secret, you found it inside a rapid hole. Where I just don't wanna go. But there's a way to everything you do. I just can't follow you there. When you decided to go to a dark place, I see you fading. Dark place into the dark. Dark place, I will be waiting. Dark place, send you a spark. Tables are turning. When you get out of the rabbit hole and you don't know where to go, I will always be there for you. And I can't you believe you found the truth. Mio beim Nachtclub über Pop mit Biggie Pop am Mikrofon. Das Thema verschwinden die Bands. Mio ist auch hier zu Gast im Studio zusammen mit Tino Lange, Musikjournalist. Dark Place, der wird zu finden sein auf dem Album 10 Times Around the Sun. Das erscheint am 26. September und da gibt Mio dann auch ein Release-Konzert im Hamburger Mojo Club. Wir reden über Bands, werden sie von Shows zum Beispiel ersetzt? Wird Musik vielleicht auch einfach ganz anders wahrgenommen, gerade von der jungen Generation, die nachrückt? Stichwort TikTok. Welche Rolle spielen die sozialen Medien bei dieser ganzen Entwicklung, dass auch das, was wir dann auf der Bühne sehen, womöglich anders performt wird, wie man heutzutage sagt, Tino?
Ja, Konzerte, aber auch Songs an sich sind im Prinzip Content-Maschinen. So, ne? Schnell zum Punkt kommen, schnell zum Chorus kommen, keine langen Intros, keine langen Mitten. Und genauso sind halt eben auch Konzerte aufgebaut. Da muss immer dauernd was passieren. Wenn da nicht nach 2, 3 Songs eine neue Mitmachaktion ist oder ein neuer Effekt, so ein Auftritt auf einer B-Stage oder ein Auftritt auf einer C-Stage oder die ersten Reihen abklappern. Wenn nichts zum Film da ist für mein nächstes Reel als Fan, dann verliere ich schnell die Aufmerksamkeit.
Der intime Akustikpart darf auch nie fehlen,
natürlich,
oder?
Darf der 3 Song lange, das Akustikset darf natürlich auch nicht fehlen, ja.
Mio, lässt du dich für deine Shows, ich habe dich auch schon ein paar Mal live gesehen, da ist auch richtig viel los, richtig gute Bandenergie. Würdest du sagen, jetzt im Laufe der Jahre lässt du dich auch so ein bisschen vom Storytelling der sozialen Medien beeinflussen, vielleicht ja auch positiv im Sinne von eine Dramaturgie entwickeln oder vielleicht auch sogar beim Songwriting schneller zum Punkt kommen? Oder ist das was, was sozusagen außerhalb deines kreativen Raums stattfindet?
Boah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, man kann sich von den Einflüssen gar nicht so komplett frei machen. So, das ist es nicht. Aber ich mache mich schon davon frei zu sagen, ach, ich kürze mir jetzt eine Band weg. Das ist ein Mittel, was ich wirklich so als allerletztes sehe und lieber dann halt einfach nicht spiele. Wenn das halt einfach gar nicht mehr mit Musikern gehen würde, dann würde ich entweder sagen, ich spiele ganz alleine und dann aber auch akustisch. Also ich bin ehrlich gesagt nicht ein Fan von so Halb-Playback-Spielen. Und das ist es ja, wenn ich mich mit dem Laptop dahin stelle. Oder halt einfach mit einer Band. So. Also das ist mir schon wichtig, weil man überlegt sich ja auch, wenn man im Studio arbeitet oder so, man überlegt sich ja eine Art Sound. Und ich finde, man hat das vor allem eigentlich seit Corona verstärkt gesehen, dass es angeblich auf einmal diese ganzen intimen Akustiktouren gab von irgendwie größeren Acts. Und im Prinzip war das eigentlich okay. Act XY geht auf Tour und hat aber 3 Musiker eingespart. Und jetzt müssen, weiß ich nicht, 2 übrig gebliebene Mitmusiker mehr Instrumente gleichzeitig abdecken, irgendwie 30 Pedale noch drücken, um irgendwie so eine Art Soundwelt aufrechtzuerhalten.
So wie diese Alleinunterhalter früher in den Fußgängerzonen, ne? Mit so Pauke auf dem Rücken.
Also das ist fast so ein bisschen.
Oder bei Hochzeiten nur mit Keyboard.
Auch gut. Aber nee, also ich glaube, man sieht ja, eigentlich ist es für die übrig bleibenden Mitmusiker, finde ich, sehr viel stressiger, wenn man versucht, ein Soundgewand zu behalten, was nicht mehr da ist. Und gleichzeitig finde ich es halt auch, auf Neudeutsch gesagt, ein bisschen lame, wenn man sagt, ich habe jetzt ein Album, da habe ich mir was überlegt und dann gehe ich mit einer Akustikgitarre und einem kleinen Drum-Set auf Tour und es klingt alles gar nicht so, wie das eigentlich klingen soll. Das heißt, das ist mir schon wichtig oder man muss es halt wirklich einfach anders nennen. Also es ist ja total okay, mal zu sagen, ich mache halt irgendwie 3 Konzerte Akustik, weil ich da Bock drauf habe oder ich möchte mich ans Klavier setzen und zwischen den Songs viel erzählen. Aber oft sind es ja eher so, ja, komische Konzepte, die halt eher verschleiern, dass irgendwie kein Budget da ist oder dass was eingespart wird oder wie auch immer.
Ja, man muss ja auch differenzieren jetzt zwischen Konzerten, wo die Show direkt darauf ausgerichtet ist, ja, eher über Playback abzulaufen. Zum Beispiel beim K-Pop, wo dann Gesang und Tanz mehr im Vordergrund sind oder bei Hip-Hop, wo dann der Rap einfach das Wichtigste ist. Und dann eben, was du gerade erzählt hast, wo dann ja nach und nach die MusikerInnen weggespart werden. Ich würde da gerne noch mal ein bisschen reintauchen, was das auch für ein finanzieller, organisatorischer und auch emotionaler Aufwand ist, eine Band zu gründen und langfristig zusammenzuhalten. Das kann man ja auch in der Musikgeschichte sehen, dass da durchaus mal Egos aufeinander geprallt sind. Guns N' Roses, Oasis, Tic-Tac-Toe. Tino.
Das ist so unfair von dir. Entschuldigung.
Tino, wie nimmst du das wahr als Musikjournalist, so mit Blick in die Geschichte? Also so das ganze Band-Ding war ja jetzt auch nie so einfach, oder?
Nein, natürlich. Mein bestes Beispiel ist natürlich Fleetwood Mac oder so, die sich da in den Haaren hatten. Oasis hast du ja schon erwähnt. Und der Vorteil natürlich dabei ist, Musiker einzuspannen und stattdessen Backing-Tracks zu nehmen. Backing-Tracks, die essen nicht. Backing-Tracks brauchen kein Hotelzimmer. Backing-Tracks koksen nicht. Backing-Tracks nerven nicht. Und sie machen auch keine Fehler. Sie sind halt eben immer da. Und die Kosten, die du dafür hast, sind nur einmalig. Also aus merkantiler Sicht wirklich, wirklich toll.
Also das heißt, die Veranstaltenden und die Plattenfirmen, reiben die sich dann die Hände, weil das einfach eine viel größere Kontrollierbarkeit bedeutet? Und,
ja, natürlich, aber die reiben sich ja immer die Hände, egal was sie machen. Am Ende reiben die sich die Hände, klar. Und natürlich, was mir auch noch eingefallen ist, das Tolle ist ja auch, bei TikTok ist ja sowieso dann, bei den Reels ist ja, kriegst du ja gar keine Band drauf.
Ja, stimmt. Also ein optischer Aspekt sozusagen. Ich habe mich gefragt, was wäre denn so schlimm, wenn die Bands verschwinden? Verschwindet dann auch so eine Art Fehlerkultur, weil im Endeffekt alles so ein bisschen gestreamlined ist?
Naja, ich glaube, es ist ein Irrglaube meiner Ansicht nach, zu denken, dass wenn eine Person alleine vor sich hin tüftelt, kommt da die beste Musik aller Zeiten raus. Und wenn ich alles nur runterbreche auf die möglichst kleinste Projektgröße, dann werden das tolle Songs, tolle Produktionen und tolle Live-Shows. Ich bin sehr davon überzeugt, dass es auch immer den Input von anderen Leuten braucht und auch den Input von anderen Leuten, um persönlich zu wachsen. Und persönliches Wachstum tut ja manchmal auch ein bisschen weh. Also ich glaube, wenn wir gerade so große Projekte wie Queen oder meinetwegen Oasis und so weiter gesehen, oder auch meinetwegen die Eagles, also wenn man sich all diese ganzen Storys da anguckt, die hatten sich ja, wie du eben meintest, regelmäßig in den Haaren. Aber das hat auch damit zu tun, dass wenn man eng zusammenarbeitet für eine gemeinsame Überzeugung und man vielleicht eine Überzeugung hat, die manchmal an ein, zwei Stellen auch reibt, dass das ja eine Entscheidung ist, die man treffen muss, zusammenzubleiben und daran zu arbeiten und auch für eine Vision zu kämpfen. Und ich glaube, dass unsere Zeit das aktuell nicht einfacher macht, an solche Projekte zu glauben und auch durchzuhalten, das zu machen.
Kannst du es noch vertiefen? Also warum unsere Zeit das nicht einfacher macht?
Na, ich glaube, an ganz vielen Aspekten liegt das. Also wir haben ja eben einmal kurz sowas wie Social Media angesprochen. Und ich glaube, es geht nochmal gar nicht mal unbedingt um Hoch- oder Querformat, sondern einfach nur um die, also wir müssen uns das logistisch vorstellen. Diese ganzen Plattformen erfordern, dass da eigentlich täglich was drauf passiert. Wie soll das eine Band bestehend aus 3 bis 6 Personen realisieren, dass die jeden Tag sich trifft und sinnvolle Sachen macht oder so regelmäßig zusammen irgendwelche Content-Tage, damit die genug Material hat. Also das ist ja allein schon ein massiver logistischer Aufwand, der ja viel einfacher zu bewerkstelligen ist, wenn ich das einfach mit einer Person mache. Also allein das muss man ja schon sagen, die Zeit ist halt schon doof. Dann sind die Zeiten ja auch einfach so, dass wir ja immer mehr für uns so ein bisschen alleine tüfteln, dass wir alle ein bisschen gucken müssen, wo wir bleiben. Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass das nicht auch immer schon so ein bisschen war, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Zeiten gerade ein bisschen kühler sind und vor allem für das Musikmachen auch das einfach nicht begünstigen, zusammenzukommen. Allein wenn wir uns Proberäumensituationen angucken, ne? Also auch die gibt es ja kaum. Ich muss die Leute ja erstmal zusammen auf den Platz kriegen, damit irgendwie gute Sachen passieren können. Wirtschaftlicher Druck, all solche ganzen Dinge.
Also das Verschwinden der Bands womöglich auch als Symptom für eine Vereinzelung innerhalb unserer Gesellschaft, Isolationstendenzen. Wir hören jetzt mal rein in einen Song von einer Meisterin der Content-Kreation. Hier ist Sheeran David mit Unsichtbar.
Wieso darf man alles außer man selber sein? Wieso ich Stärke nicht auch mal ehrlich bleiben? Warum sieht sieht man nur das Ziel und nicht den Weg. Warum tragen wir Fehler nicht wie ein Diadem? Wieso sehen wir Fehler nur bei anderen? Wieso werden wir zu dem, was uns Angst macht? Wieso reißt mein Herz in einem Handumdrehen? Aber du kannst mich sehen, so wie ich bin. Aber du kannst mich sehen, den Sturm in mir drin. Nur für dich strahle ich hell und klar. Nur für dich bin ich nicht unsichtbar. Sich zu helfen, gegenseitig Mut zu machen. Warum liegt das Spotlight nicht auf dem Wesentlichen? Warum wollen wir aufs Auto nicht in die Seele blicken? Wieso sehen wir Fehler nur bei anderen? Wieso werden wir zu dem, was uns Angst macht? Wieso reißt mein Herz in einem Handumdrehen? So wie ich bin, aber du kannst mich sehen, den Sturm in mir drin. Nur für dich strahle ich hell und klar. Nur für dich bin ich nicht unsichtbar.
Shirin David, geboren in Hamburg mit ihrem Song Unsichtbar aus dem Jahr 2019 vom Album Supersize. Hier beim Nachtclub Überpop mit Biggie Pop am Mikro. Es geht um das Thema Verschwinden die Bands in den Charts und vor allem auf den Bühnen. Und was kommt stattdessen? Bei Shirin David wahnsinnig aktiv, so ein bisschen das Rihanna-Prinzip, Rapperin, Sängerin, Produzentin, aber eben auch Content-Creatorin, hat jetzt eine eigene Beauty-Linie rausgebracht, macht viel Werbung etc. pp. Mitgebracht hat den Song Tino Lange, Musikjournalist, der ist hier im Studio zu Gast zusammen mit Musikerin Miu. Tino, wie kam Shirin David hier auf die Playlist für die Sendung?
Vor allen Dingen als Beispiel für die Vermarktbarkeit in der aktuellen Pop-Entwicklung, also die Konzentration auf eine einzelne Künstlerin, die von vorne bis hinten, von oben bis unten, vom Bauch, Beine bis Po sozusagen sich selber erstmal vermarktet, dann von ihrer Fan-Community weiter verbreitet wird und von den, ich sag mal, normalen oder klassischen Medien auch weiter verbreitet wird. Jede Bewegung, die sie macht, jeder Satz wird 4, 5, 6, 7 Mal durchgequirlt, durchdiskutiert, weiter verbreitet. Es wird sich was dazu gedacht, es wird was weggelassen. Hier ein Skandal, da ein Reinfall. Und so hat man so permanente Aufmerksamkeit, mit der man dann am Ende die Barclays Arena in Hamburg mit 12.000 Fans voll macht und man sich dann auf die Bühne stellt mit Mikro und Playback an und losgesungen und bum, 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 bum. Bis auf diesen Song, der dann auch bei dem Konzert ja sehr rausfiel und der mir dann auch aufgefallen ist, weil dann auf der anderen Seite stelle ich mir dann doch vor, dass sie sich vielleicht manchmal denkt, ich wäre dann doch vielleicht zumindest 2, 3 Stunden am Tag gern mal unsichtbar.
Du warst auf dem Konzert von Shirin David. Ich würde gerne mal darüber sprechen, wie das Konzerterlebnis an sich sich womöglich verändert hat oder hat es sich überhaupt verändert? Das heißt, die Personen, die Auftritte anschauen, haben die ein anderes Erlebnis, wenn da Playback läuft? Haben die vielleicht sogar ein intensiveres Erlebnis, weil das halt so eine allumfassende Show ist?
Was man feststellt ist, wenn du natürlich dein komplettes Musikbegleitprogramm als Playback abspielst, hast du natürlich keine, also Mio mag mich gern korrigieren, die kennt sich da sicher besser aus, aber du hast natürlich keine Probleme mit Soundcheck, Abstimmung und so weiter. Aber es kommt einfach in CD-Qualität raus aus der PA und das knallt aber auch nicht zu knapp. Bei 21 Pilots genauso. Klingt halt super. Und ja, und egal, ob du jetzt in München, in Hamburg, in Frankfurt, Saarbrücken zu einer Show gehst, die Fans haben die Garantie, das gleiche Erlebnis überall zu haben, in nahezu sozusagen Perfektion. Das ist die große Erwartungshaltung. Ob das jetzt live ist oder Halbplayback oder auch Vollplayback, gibt es ja auch einige, das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass dein Star, dein Idol 85 Meter vor dir auf der Bühne steht oder auf der Leinwand zu sehen ist und du dabei bist und du dann deine Selfies und deine Shorties dabei aufnimmst und deinen 3-4 Followern aus deinem Freundeskreis zeigen kannst, hey, ich war beim größten deutschen Popstar, den es gerade gibt.
Mio, wie siehst du das? Verändert sich das Konzerterlebnis? Ist es eine Generationenfrage? Ich meine, dieses Kollektive, das ist ja nach wie vor da.
Ich glaube, das ist eher eine Szenefrage. Also, weil wir sehen ja auch Beispiele wie Olivia Rodrigo, die ja auch eigentlich ein junges Thema ist. Und die hat in Deutschland und auf ihrer Welttournee, glaube ich, allgemein eine All-Female-Band dabei gehabt. Also das ist eher wirklich fast so eine Art 90s-Punk-Rock-Einschlag, den man da so sieht, der total erfrischend ist. Und das ist ja kein leerer Spruch, weil man sagt, Representation matters. Also wenn ich Leute auf einer Bühne sehe, die was machen, dann inspiriert das einen zu was. Und vielleicht auch eine junge Person zu sagen, boah, ich will unbedingt mal Gitarre oder Bass spielen oder so. Oder hey, da ist eine Schlagzeugerin, ich kann das vielleicht auch, wenn man ein kleines Mädel ist. Ich glaube, es ist halt eher eine Frage, wo man dazugehört. Und wir sehen ja auch große Acts wie, oder alternde Acts wie Bruce Springsteen, die ja Arenen füllen, weil Leute da hingehen, weil die genau dieses Erlebnis haben wollen, was nicht unbedingt mit Playback zu tun hat, sondern weil die eine Band sehen wollen. Oder nehmen wir Beispiele wie Adele, die sehr wohl eine Liveband dabei hatte, aber ich würde fast behaupten, also ich war selbst da, weil ich liebe Adele über alles, da sind die Leute wahrscheinlich nicht unbedingt wegen der Band. Ich finde aber total richtig und wichtig, dass da eine Band steht, sondern die Menschen sind da wegen der Geschichte und wegen der Gefühle, die diese Songs mit ihnen machen. Insofern glaube ich, dass halt alle Wahrheiten gleichzeitig stimmen und man eben einfach eine Entwicklung sieht, dass bestimmte Dinge salonfähiger geworden sind oder dass es halt einen bestimmten Fokus gibt. Es gibt ja auch dieses Tomorrowland Festival, dieses riesige Techno-EDM-Bum-Bum-Festival, wo halt sehr viel Konfetti ist und ein paar DJ-Pulte. Das ist halt einfach ein Genre. Ne? Also ich glaube, so muss man das halt sehen. Und gleichzeitig darf man überhaupt nicht aus den Augen verlieren, dass das super wichtig ist, musikalischen Nachwuchs zu fördern und zu erhalten, wenn wir in 20 Jahren einfach noch Menschen auf der Bühne sehen wollen, die halt ein Instrument beherrschen.
Ja, da kann ich auch direkt noch mal ein paar Zahlen zwischenschieben. Und zwar laut Statista werden die Verkaufszahlen im Instrumentenhandel in Deutschland weiter zurückgehen. Vor allem der stationäre Handel, kann man sich natürlich vorstellen, hat starke Verluste hinzunehmen. Und eine Analyse der Vergleichsplattform Idealo zeigt, die Nachfrage ist am meisten gestiegen bei, Trommelwirbel, DJ-Equipment und Digitalpianos. Das würde jetzt im Endeffekt die These der Sendung ein wenig untermauern und gleichzeitig, wie du eben sagst, Representation matters. Also wenn junge Menschen auf der Bühne stehen und ein Instrument spielen, hat das halt nach wie vor Vorbildfunktion. Also würde ich sagen, das ist jetzt auch nicht nur so ein Boomer-Lamento im Sinne von alles wird schlechter. Ich finde es gerade ganz klasse, was du gesagt hast, dass man das vielleicht eher so nach Szenen und Genres sortieren kann, weil es ist jetzt auch nicht der Untergang des Abendlands, so wie Bob Dylan, als er dann 1965 auf einmal mit der elektrifizierten Gitarre aufgetreten ist. Mio, du hast noch einen Song mitgebracht und zwar Florence and the Machine, Shake It Out. Wie ist der hier auf die Playlist gekommen?
Der ist auf die Playlist gekommen, weil Florence and the Machine ja vor allem eigentlich mit der Frontfrau Florence Welch verbunden wird, aber Florence and the Machine eine feste Band sind. Und ich fand das nochmal toll mitzubringen, weil es die Band nach wie vor gibt, weil Florence Welch halt einfach eine ganz, ganz tolle Frontfrau ist. Und es grundsätzlich auch in heutigen Zeiten möglich ist, wenn man an etwas glaubt und für etwas kämpft, einen gemeinsamen Sound zu finden. Und ich glaube, Florence and the Machine geht für mich in fast so eine ähnliche Richtung wie Portishead ganz am Anfang. Die haben auch einen Sound geprägt, ne? Also durch eine Stilistik. Und das sind für mich Beispiele, von denen ich glaube, dass sie halt nur möglich sind durch das Zusammenwirken von Menschen, die sich irgendwie Zeit nehmen und die zusammen etwas austüfteln wollen und nicht eben in kleinen Produktionsverhältnissen ganz schnell irgendwie einen Song schreiben müssen.
Ja, und zur Magie des Songs trägt noch bei, dass er aufgenommen wurde in den legendären Abbey Road Studios in London. 2011 ist er erschienen und wir hören ihn uns jetzt an. Florence and the Machine mit Shake It Out.
We girls collect like old friends, here to relive your darkest moments. I can see no way, I can see no way. And all of the ghouls come out to play. And every demon wants his pound of flesh. But I like to keep some things to myself. I like to keep my issues drawn. It's always darkest before the
I can see.
Florence and the Machine mit Shake It Out hier beim Nachtclub über Pop mit Biggie Pop am Mikro und mit Mio und Tino Lange zu Gast im Studio. Verschwinden die Bands? Darüber haben wir gesprochen und langsam neigt sich die Sendung dem Ende entgegen. Vielleicht kann man festhalten, einen guten Song, den kann ja angeblich nichts entstellen, ob jetzt mit Orchester aufgeführt oder mit der Blockflöte, aber wenn man jetzt gerade diesen Song gehört hat, dann ist so ein kollektiver Wumms natürlich auch wirklich richtig toll und bewegend. Damit die Bands nicht komplett verschwinden, was müsste da passieren? Gibt es einen Masterplan, Tino?
Einen Masterplan gibt es nicht, aber ich habe einen großen Traum. Allgemein ist mir Pop- oder auch Rockmusik heutzutage, es ist von allem zu viel. Es ist überproduziert, es ist live bei den Aufführungen einfach zu viel Rambo, Zambo, Hallo, Gallo, 5 Tonnen Konfetti, 85.000 Backing-Tracks. Es ist so eine Selbsteitelkeit in diesem ganzen Musikbereich. Und das erinnert mich an die 70er Jahre, als diese Rock-Dinosaurier immer größere Stadion füllten oder auch Ende der 80er mit den ganzen Hair-Metal-Bands. Und dann kam in den 70ern halt eben Punk oder Anfang der 90er halt eben Grunge und quasi über Nacht war alles, was vorher war, plötzlich weg. Und ja, so einen Moment wünsche ich mir eigentlich wieder, aber ich glaube, der wird nicht kommen.
Dass alles so ein bisschen aufgeraut wird, meinst du?
Ja, aufgeraut, weggefickt, nochmal komplett durchgemischt. Wir machen jetzt mal alles anders.
Mio, du bist ja auch Lobbyarbeiterin für die Musikszene bei Rock City, bei ProMusik. Gibt es da Ideen, um das Kollektive weiter zu fördern?
Ich sage jetzt was ganz Langweiliges. Proberäume. Also das hört sich so banal an, wie es ist, aber genauso wichtig ist das. Also wenn ich Tino zuhöre, dann höre ich raus, dass er sich sowas wünscht wie, dass der Underground mal wieder was macht und alles aufmischt. Aber der Underground braucht halt irgendeinen Ground.
Und Proberäume sind Magie. Eierschalen also Eierpackungen an den Decken, Schimmel in der Ecke, verstaubte Verstärker, aber da
ist ja so magisch finde ich, so magisch finde ich den Schimmel jetzt nicht. Ich bin auch sehr dafür, dass man ohne Asbest und Schimmel heute Proberäume machen kann.
Oh, du kennst meinen nicht.
Aber festhalten kann man, es gibt einfach zu wenig Begünstigungen, um Bands zu fördern. Und das sehen wir halt einfach so an ganz einfachen infrastrukturellen Bedingungen. Und auch, dass es für Kulturschaffende genauso wie für Bands ja so eine Art Aufstiegsversprechen quasi nicht mehr gibt. Also die Romantik davon, als Band durchzustarten, die wird so unwahrscheinlich. Und das heißt eigentlich schon in der musikalischen Ausbildung, lernt man halt seine musikalischen Fertigkeiten irgendwie zu vermarktwirtschaftlichen und anzubieten. Und vor allem die InstrumentalistInnen schauen dann natürlich auch, dass sie sich jetzt nicht zu viele Projekte unentgeltlich ans Bein binden, sondern halt schnell irgendwie als MietmusikerInnen sozusagen durchstarten. Und das ist natürlich alles nicht so richtig förderlich, um Musik wirklich nach vorne zu bringen.
Also damit das Ganze nicht so in der Hustle-Culture im Endeffekt erstickt, sondern wir auch noch die Magie des Proberaums leben können, vielleicht nicht die Magie des Schimmels, geht es halt darum, genau, den Humus, den viel Zitierten, zu fördern und da auch bessere Strukturen, Bedingungen zu schaffen, halte ich jetzt mal so als Fazit fest. Vielen Dank, dass ihr da wart, Tino und Mio. Das geht immer super schnell rum. Wir hätten jetzt bestimmt auch noch eine Stunde weiter quatschen können. Danke, Tino.
Ja, danke dir, Biggie. Danke, Mio.
Vielen Dank.
Danke, danke. Und auch herzlichen Dank an Miriam Rück in der Technik hier beim NDR. Der letzte Song, Tino, der geht nochmal auf deine Kappe. 30 Seconds to Mars, A Beautiful Lie. Ganz kurz, warum?
Weil diese Band im Gegensatz zu früher mittlerweile auch auf einen Tourbassisten verzichtet.
Der okay, kommt vom Band. Und das schmerzt dich als Bassisten?
Extrem.
Extrem.
Daumen nach unten.
Buh.
Ja, buh. Ja.
Alles Lüge.
Ich möchte jetzt gar nicht so traurig enden, aber der Song an sich, wir wissen ja, ob Orchester oder Blockflöte, der bringt uns jetzt hoffentlich doch noch Freude. Und in diesem Sinne, Biggie Pop sagt Ahoi und Tschüss mit A Beautiful Lie.